Wenn ein großes Buch zu Ende geht, verdichten sich meistens alle Fäden in wenigen kraftvollen Sätzen. So ist es auch am Ende der Offenbarung, hier stehen nicht mehr neue Bilder und Gerichte im Vordergrund, sondern die Frage, ob Gottes verlässliches Wort, die Wiederkunft Jesu und seine ewige Gemeinschaft mit den Seinen unser Herz wirklich erreicht haben. Der Schluss dieses Buches fasst die ganze Bibel in einer letzten Warnung, einer letzten Verheißung, einem letzten Ruf und einem letzten Gebet zusammen. Gottes Wort ist treu, wie prägt das unser Hören? Am Ende der Offenbarung tritt das Wort Gottes noch einmal in eine besondere Helligkeit. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, heißt es in Offenbarung 22, 6. Hinter den Visionen, Symbolen und Gerichtsszenen steht kein Wechselbad religiöser Eindrücke, sondern der Herr, der Gott der Geister der Propheten, der dieselbe Stimme durch die Jahrhunderte hindurch trägt. Der Gott, der Jeremia sein Wort in die Seele brannte und der Paulus im Gefängnis tröstete, ist der Gott, der Johannes auf Patmos die letzten Worte der Schrift anvertraut. So spannt sich über die Bibel eine durchgehende Linie, von den ersten Zusagen in 1. Mose bis zur letzten Verheißung der Offenbarung redet ein und derselbe treue Gott, nicht abstrakt, sondern hineingesprochen in konkrete Herzen, die er als Geister der Propheten erweckt hat. In diesem Buch wird der Herr, Gott, als der Gott der Geister der Propheten bezeichnet. Das macht deutlich, dass alle Prophezeiungen in diesem Buch von demselben Gott inspiriert sind, der die Geister der Propheten sowohl im Alten als auch im Neuen Testament inspirierte. Es zeigt außerdem, dass diese Prophezeiungen mit denen im Alten und im Neuen Testament verbunden sind, die alle von den Propheten in ihrem Geist unter der Inspiration Gottes ausgesprochen wurden. Um diese Prophezeiungen zu verstehen, müssen daher auch wir in unserem Geist unter der Salbung Gottes sein. Darum bleibt das Wort Gottes nicht auf der Ebene interessanter Zukunftsbilder stehen. Es sucht einen Ort, an dem es bewahrt wird. In Offenbarung 1:3 heißt es, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Bewahren meint mehr als sich erinnern, es beschreibt ein inneres Festhalten, bei dem Gottes Wort in unser Denken einsickert, unser Fühlen ordnet und unsere Entscheidungen durchdringt. Wer so hört, stellt sich mit seinem Geist unter die Salbung Gottes. Prophezeiung wird dann nicht zu einem Rätselspiel, sondern zu einem Raum der Begegnung, der Geist des Menschen berührt den Geist Gottes, und mitten in unsicheren Zeiten zeigt sich, dass seine Zusagen wirklich tragen. Diese Treue des Wortes hat eine schützende Seite. Weil Gottes Rede verlässlich ist, wird jeder Angriff auf sie ernst genommen. Am Schluss der Offenbarung hören wir eine eindringliche Warnung, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind, und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt. Wer Gottes Wort manipuliert, verletzt nicht nur einen Text, sondern stellt sich gegen den Gott, der sich in diesem Wort verschenkt hat. Die Grenze ist scharf, aber sie dient dem Leben. Menschliche Fantasie soll nicht das Fundament unseres Glaubens bilden, sondern das, was Gott wirklich gesagt hat. In dieser Spannung von Trost und Ernst wächst ein reifer Umgang mit der Schrift. Das treue Wort Gottes richtet auf, wenn alles andere wankt, und es zieht Grenzen, wo Verfälschung und Vermischung das Evangelium verdunkeln wollen. Für den Alltag bedeutet das, Glaube nährt sich an einem Wort, das nicht täglich seine Farbe ändert, sondern uns Tag für Tag wieder in dieselbe Wirklichkeit ruft. Wer lernt, dieses Wort im Herzen zu tragen, findet in ihm einen Maßstab, der korrigiert, eine Zusage, die trägt, und einen Zuspruch, der nicht verstummt. So wird das Hören auf Gottes treue Rede zu einem stillen, aber kräftigen Strom, der uns durch die Zeit hindurchdrückt und uns zugleich vorbereitet auf den, der am Ende aller Worte selbst auf uns wartet. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Weil Gottes Wort treu und wahrhaftig ist, darf unser Glaube nüchtern und zugleich zuversichtlich sein. Wir stützen uns nicht auf Stimmungen, sondern auf Zusagen, die von Gottes eigenem Wesen getragen sind. Wer dieses Wort im Inneren bewahrt, wird in unsicheren Tagen nicht hin- und hergerissen, sondern lernt, Schritt für Schritt in einer ruhigen, geerdeten Hoffnung zu leben. Ich komme bald, Leben aus der nahen Wiederkunft Jesu. Am Schluss der Bibel klingt ein Satz wie ein Refrain, und siehe, ich komme bald. Derselbe Herr, der in der Krippe lag und am Kreuz hing, nimmt in den letzten Versen der Schrift dreimal das Wort, um seine Nähe anzukündigen. Es ist keine kalte Warnung, sondern der Ruf eines Bräutigams, der den Tag der Begegnung mit seiner Braut vor Augen hat. Die Geschichte läuft nicht unkontrolliert aus, sie steuert auf ein Treffen zu, Christus mit den Seinen. Wer das hört, sieht sein Leben anders. Zwischen Geburt und Tod liegt dann nicht nur eine Kette von Ereignissen, sondern ein Weg, der auf die persönliche Begegnung mit dem Herrn der Geschichte zuläuft. In den Versen 7, 12 und 20 finden wir die Warnung, dass der Herr bald kommt. In jedem dieser Verse sagt der Herr Jesus, ich komme bald. Das ist die Warnung des Herrn. Wenn wir auf diese Warnung achten, werden wir gesegnet, andernfalls verlieren wir den Segen. Diese kommende Begegnung ist zugleich tröstlich und ernst. Der Herr verbindet seine Ankündigung mit der Verheißung des Lohnes, siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ähnlich heißt es in Matthäus 16,27, dass der Sohn des Menschen in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und dann einem jeden nach seinem Tun vergelten wird. Darin liegt keine Drohung, die Freude am Leben erstickt, sondern die Zusage, dass nichts, was aus Liebe zu Christus getan wurde, verloren ist. Zugleich wird deutlich, dass die Art, wie wir leben, Gewicht hat. Der Vers zuvor zeichnet die Linien nach, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Die Wiederkunft trennt nicht erst, sie legt offen, was sich bereits gebildet hat. Wer angesichts dieser Worte in sich hineinschaut, spürt schnell die eigene Unvollkommenheit. Darum richtet der Herr unseren Blick weg von uns selbst hin zu sich. Er stellt sich vor als das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er ist Ursprung und Vollender, nicht nur Zeuge, sondern Träger unseres Glaubens. Was er begonnen hat, lässt er nicht unvollendet. In 2 Timotheus 4,8 heißt es, dass eine Krone der Gerechtigkeit bereit liegt all denen, die sein Erscheinen geliebt haben. Die Liebe zu seinem Erscheinen wächst dort, wo wir inmitten unserer Unreife mehr auf seine Treue als auf unsere Leistung achten. So wird die Verheißung »Ich komme bald« zu einem leisen, aber beständigen Korrektiv im Inneren. Sie befreit von der Illusion, hier alles festhalten zu müssen, und sie bewahrt vor der Versuchung, diese Welt gleichgültig sich selbst zu überlassen. Der Blick auf das Nahekommen Christi macht wach, ohne nervös zu machen, er macht ernst, ohne zu erdrücken. Wer ihn erwartet, darf seine Tage mit Dankbarkeit annehmen, seine Aufgaben treu tun und seine Kämpfe im Licht eines Kommenden dann durchstehen. Diese Erwartung schenkt eine Hoffnung, die tiefer reicht als Stimmungsschwankungen, das Vertrauen, dass der, der wiederkommt, derselbe ist, der uns jetzt trägt, und dass sein letztes Wort über unserem Leben nicht Anklage, sondern vollendete Gnade sein wird. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Die wiederholte Verheißung »Ich komme bald« lädt dazu ein, die Zeit nicht als Feind zu erleben, sondern als Raum, in dem Christus uns vorbereitet. Wer sein Kommen im Herzen bewegt, lernt bewusster zu leben, leichter loszulassen und zugleich treuer zu lieben. Weil jeder unscheinbare Schritt auf den Tag zuläuft, an dem wir seinem Blick begegnen und feststellen, dass nichts, was ihm anvertraut wurde, vergeblich war. Baum des Lebens, heilige Stadt und der Ruf des Geistes. In den letzten Versen der Offenbarung leuchtet eine doppelte Bewegung auf, Gott verbindet eine ernste Grenze mit einer überreichen Verheißung. Gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen können. Gewaschene Kleider sind ein Bild für Menschen, die ihr Vertrauen nicht auf eigene Reinheit legen, sondern auf das Blut des Lammes. Ihnen öffnet sich der Zugang zum Baum des Lebens, zu jener Lebensquelle, die schon in 1. Mose im Garten Eden stand und deutlich machte, dass wahres Leben aus Gott kommt und von ihm gespeist wird. Im neuen Jerusalem steht dieser Baum inmitten der Stadt, Gottes Lebensversorgung ist nicht mehr gefährdet, sondern wird zum bleibenden, ungestörten Strom. In den Versen 14 und 19 finden wir die Verheißungen des Herrn in Bezug auf den Baum des Lebens und die heilige Stadt. Der Baum des Lebens ist zur Lebensversorgung, und die heilige Stadt ist zum Wohnen und Dienen. Die heilige Stadt selbst ist mehr als ein Ort, sie ist die Wohnung Gottes bei den Menschen, der Raum, in dem die Erlösten dienen und schauen, ohne Schatten dazwischen. Offenbarung 22, 3-4 beschreibt, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen. Hier finden Wohnen und Dienen zueinander, Intimität und Auftrag durchdringen sich. Die Verheißung des Stadtlebens sagt, am Ende steht kein abstrakter Himmel, sondern ein geordnetes, lebendiges Miteinander mit Gott im Zentrum. Zugleich bleibt die Grenze sichtbar, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sünde wird nicht einfach hinübergerettet, sie bleibt draußen. Die Hoffnung der Offenbarung ist darum immer auch eine Einladung zur Umkehr. Vor diesem Hintergrund klingt der Ruf, der das Herz des ganzen Kapitels bildet, umso heller, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Heilige Geist und die Braut, die vollendete Gemeinde, sprechen mit einer Stimme. In ihnen ist die Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu und die Liebe zu den Durstigen untrennbar verbunden. Wer das Kommen des Herrn liebt, schließt sich nicht von der Welt ab, sondern trägt in sich den Wunsch, dass noch viele zum Wasser des Lebens finden. Die Einladung ist radikal frei, wer will. Kein Preis, keine Vorleistung, sondern Gnade, die sich im Bild des Wassers verschenkt, erfrischend, reinigend, lebensspendend. Darum schließt die Bibel nicht mit einem letzten Gebot, sondern mit einem Gebet und einem Segen. Er, der diese Dinge bezeugt, sagt, ja, ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Und unmittelbar danach, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Amen. Die Gemeinde antwortet auf die Verheißung mit dem Ruf, komm, und Gottes Antwort über allen Heiligen lautet, Gnade. In dieser Bewegung zwischen sehnsüchtigem Komm und zugesprochener Gnade lebt christliche Hoffnung heute. Sie schaut nach vorne zur heiligen Stadt und zum Baum des Lebens, und sie empfängt gleichzeitig jetzt schon etwas von ihrer Lebensqualität, versöhntes Dienen, wachsende Reinheit, stille Freude über das Wasser des Lebens, das mitten in der Wüste dieser Welt zu fließen begonnen hat. So wird der Abschluss der Offenbarung nicht zu einem fernen Bild, sondern zu einer Kraftquelle, aus der sich ein Leben speist, das von Hoffnung, Heiligung und Gnade durchzogen ist. Gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen können. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Die Verheißung von Baum des Lebens, heiligem Stadtleben und dem freien Wasser des Lebens macht deutlich, dass unsere Zukunft nicht auf Mangel, sondern auf Fülle hingeordnet ist. Wer sich dieser kommenden Wirklichkeit innerlich öffnet, beginnt schon jetzt, aus Gottes Lebensversorgung zu leben, Sünde nicht zu verharmlosen und dennoch voller Sanftmut einzuladen, im Wissen, dass über allem der Ruf steht, der uns trägt, komm, Herr Jesus, und die Gnade, die uns bis dorthin begleitet. Herr Jesus Christus, du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, und deine Worte sind treu und wahrhaftig. Danke, dass dein baldiges Kommen nicht Angst hervorruft, sondern Hoffnung weckt und unserem Leben Richtung gibt. Richte unseren Blick weg von unserer Schwachheit und unseren Umständen hin zu deiner Stärke, deiner Treue und deiner Gnade. Lass dein Wort in unserem Inneren lebendig werden, damit wir aus deiner heiligen Natur heraus leben und dein Licht in dieser Welt widerspiegeln. Schenke ein wachsendes Verlangen nach deinem Kommen und zugleich ein barmherziges Herz für Menschen, die deine Rettung noch nicht kennen. Lass uns im Alltag etwas von dem Leben des Baumes des Lebens und der Gemeinschaft der heiligen Stadt erfahren, damit die Freude an dir tiefer wird als jede Sorge. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Amen.